Sagen Sie jetzt mal bitte
Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell.
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchie!
2016 veranstaltete die Gruppe Seminar für angewandte Unsicherheit eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Die 1000 Augen der Jobcenter. Dieses Jahr ging die Reihe in die zweite Runde. Zusammen mit dem anarchistischen Radio Berlin hat die Gruppe die Vorträge dokumentiert. Du hörst gerade den ersten Teil der Reihe, in dem sich Rechtsanwalt Lutz Achenbach und die Erwerbsloseninitiative BASTA mit den Folgen der letzten Hartz-IV-Reform beschäftigen.
Super, dann sind wir soweit. Herzlich willkommen zu unserer neuen Veranstaltungsreihe bzw. der Fortsetzung der alten Veranstaltungsreihe, die 1000 Augen der Jobcenter. Und wir, das ist die SAU, das Seminar für angewandte Unsicherheit, gibt uns schon seit 2001, haben uns damals gegründet anlässlich der Otto-Kataloge, der sogenannten Otto-Kataloge nach Toshibi, dem damaligen Innenminister, im Zuge von 9/11. Einige kennen uns vielleicht vorher von Kameraspaziergängen, wo wir den Zusammenhang zwischen Gentrifizierung, Überwachung und Kapitalismus in einer Art Rundgang erklären. Andere kennen uns dann schon von Veranstaltungsreihen wie zur Überwachung und Kontrolle in der Krise des Kapitalismus, und in diesem Zuge versuchen wir uns halt immer Themen zu widmen, die im Überwachungsdiskurs eher unterbehandelt sind, den eher versteckten Themen, und kommen dabei immer mehr zu dem Punkt, dass wir von Überwachung reden will, vom Kapitalismus nicht schweigen sollte, und damit...
Genau, und auch wer von Jobcenter spricht, sollte von Überwachung nicht schreiben, von Kapitalismus sowieso nicht. Und deswegen machen wir jetzt den zweiten Teil dieser Veranstaltungsreihe. Wir freuen uns sehr, dass Lutz Achenbach heute da ist, um uns die sogenannte Rechtsvereinfachung, ein unglaublicher Euphemismus, glaube ich, irgendwie näher zu bringen. Genau, und dann freuen wir uns auch sehr, dass BASTA wieder dabei sind, um ihr revolutionäres Konzept der Organisation und den Widerstand und aber auch die Beratungspraxis erklären würde. Ja, herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal gar nicht so viel weiter. Wir nehmen die Veranstaltung auf als Audio, machen aber aus, wenn es in die Diskussion geht. Genau, wir werden Veranstaltungen hier mit dem Verschluss auch unternehmen, am Tresen oder draußen. Genau, das war's.
Hallo, also mein Name ist Lutz Achenbach, ich bin hier Rechtsanwalt in Berlin und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Hartz IV. Genau, und ich habe mal einen Artikel zur Rechtsvereinfachung im AK geschrieben, und das dürfte der Grund sein, warum ich heute hier bin. Das Rechtsvereinfachungsgesetz ist, wie richtig gemerkt wurde, ein Euphemismus. In der Gesetzesbegründung steht auch nicht viel drin, außer dass das zum Bürokratieabbau dient und das Gesetz bürgerfreundlicher macht. Ich finde es immer interessant, sich Gesetzesbegründungen daraufhin mal anzuschauen, wieso deren Gehalt ist mit dem, was sie da eigentlich regeln. Weil ich habe immer das Gefühl, da wird immer das Gegenteil von dem behauptet, was dann letztendlich gemacht wird. Also ob jetzt hier zum Beispiel es geht hier nicht um Bürokratieabbau, damit hat das Ganze hier wenig zu tun. Dieser Gesetzgebungsprozess war sehr lange im Gange, also schon 2013 oder so haben die damit angefangen, und gab es ganz wahnsinnig viele Vorschläge, was man alles hätte machen sollen, und es ist dann relativ dürftig, was dabei rausgekommen ist, und es ist auch teilweise ein bisschen langweilig, was dabei rausgekommen ist. Und ich habe mir jetzt vier Punkte rausgesucht, die ich euch vorstellen will, von denen drei interessant sind. Und das heißt, es ist jetzt erst so ein bisschen jura-mäßig und danach gebe ich so eine allgemeinere Einschätzung. Und es wird von öde bis spannender. Also es gibt so eine Steigerung innerhalb der Paragraphen, nur damit ihr jetzt nicht gleich am Anfang abgeschreckt seid und vorbereitet seid. Ich habe ein Handout, damit ihr die Gesetzestexte selber lesen könnt. Weil wenn ich das einfach so vorlese, dann habt ihr mäßig davon. Das ist einfach ein Zettel. Wir sind ja hier beim Seminar für angewandte Unsicherheit und es geht um Überwachung und ich wurde auch angefragt, ja, was hat sich da beim Datenschutz geändert und so, und ich habe da nichts gefunden, obwohl ich das erwähnt habe. Ich habe den geglaubt, wird schon irgendwas ändern. Es ändert sich immer zum Schlechteren. Kann das schon stimmen, aber letztendlich war da nicht mehr viel zu machen. Anderes Interesse waren die Bußgelder. Da hat sich tatsächlich was geändert und das ist auch das Erste, wozu ich was sagen will. Es hat sich geändert, es gibt also einen neuen Bußgeldtatbestand, der heißt: ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des ersten Buches eine Angabe macht, eine Angabe nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht. Okay, wir schauen jetzt ganz kurz in diesen 60 des ersten Buches rein. Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen. Bußgeld bewährt ist nicht durch diese Neuregelung, wer jetzt die Zustimmung verweigert, dass Daten von Dritten eingeholt wird. Ne? Das ist kein Bußgeldtatbestand, sondern nur wer sozusagen Angaben nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht. Das war immer schon, ein Problem. Also wenn man beim Jobcenter sein Häuschen verschwieg oder sein dickes Geldkonto oder so und die fanden das irgendwie raus, dann gab es halt ein Verfahren wegen Sozialbetrug. Jetzt sozusagen können sie in geringeren Fällen noch ein Ordnungsgeld verhängen. Aber sozusagen der Anwendungskreis dieses neuen Bußgeldes dürfte sich in Grenzen halten, würde ich sagen, weil das alles über schon den Sozialbetrug so abgedeckt ist. Genau, damit sind wir auch mit der ersten Nummer durch und ab jetzt wird es besser. Okay, dann, es hat sich geändert. Ein obskurer Paragraph, das ist eine Änderung, die übersieht man gerne. Das ist der 41a Absatz 3, Satz 3 und 4. Die sind jetzt neu. Das betrifft besonders Selbstständige. Wenn ihr als Selbstständige, ist es ja so, man muss also schätzen, wie viel Einkommen man zu demnächst haben wird und gibt dafür so eine EKS ein, wo man dann so eine Prognose seiner Einnahmen macht. Und am Ablauf des Bewilligungszeitraumes soll man dann eine abschließende EKS einreichen, was man tatsächlich verdient hat. Genau. Oder man hat irgendwie beim Arbeitgeber sozusagen, man hat schwankenden Lohn und dann schätzen die am Anfang, man kriegt deshalb immer einen vorläufigen Bescheid. Und wenn dann die Sachen bekannt sind, dann fragt das Jobcenter an, hier, reicht mal rüber. Und dann machen sie den abschließenden Bescheid. Und was sie jetzt machen können ist, das lese ich vor. Kommt die leistungsberechtigte Person oder die in ihrer Bedarfsgemeinschaft lebende Person ihrer Nachweis- oder Auskunftspflicht bis zur abschließenden Entscheidung nicht vollständig oder trotz angemessener Fristsetzung und schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolge nicht fristgemäß nach, setzen die Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende den Leistungsanspruch für die jeweiligen Kalendermonate nur in der Höhe abschließend fest, in welcher seine Voraussetzungen ganz oder teilweise nachgewiesen wurden. Jetzt kommt's. Für die übrigen Kalendermonate wird festgestellt, dass ein Leistungsanspruch nicht bestand. Ich erkläre es mal ein Beispiel. Ich habe einen Mandanten, der ist schwer depressiv und auch noch als Selbstständiger beim Jobcenter registriert. Der hat null Einnahmen gehabt und der wurde jetzt aufgefordert, seine abschließende EKS einzureichen und der kann im Moment nicht seinen Post öffnen. Und dann haben sie gesagt, ja, haben wir nicht bekommen. Wir haben dich zweimal angeschrieben, wir haben es dir erklärt. Du musst die letzten 6 Monate komplett zurückzahlen. Das ist das, was da in dem Gesetz drin steht. Kein Ermessen, kein gar nichts. Nichts. Davor war es so, die waren aufgefordert, wenn sie sowas nicht hinbekamen, also die Daten nicht bekamen, dann mussten sie irgendwie schätzen, sozusagen, was hat er so davor verdient, was hat er danach verdient, so sich daran orientieren. Die konnten nicht einfach alles zurückverlangen. Genau, jetzt schreibt das Gesetz vor, bringst du die Sachen nicht bei, wird ist alles zurückzufordern. Das ist ganz schön happig und ganz schön wird, glaube ich, noch viel Ärger produzieren.
Seit wann?
Das ist jetzt zum 1.8.2016, das Rechtsbeeintrafungsgesetz ist, also bis auf ein paar Ausnahmen, gilt das ab dem 1.8.2016.
Und wir fragen, auch die EKS praktisch 2 Monate, da gibt es ja diese Puffer nochmal, und wenn man darüber die vergisst abzugeben, können die schon Probleme machen.
Genau, also die müssen dich anschreiben und eben dir diese in der Rechtsbelehrung muss genau darauf hingewiesen werden, dass das jetzt passieren könnte. Also nicht nur.
Das muss aber erst passieren.
Ja, das muss erst passieren, genau. Also nach Aufforderung und Belehrung.
Und dann können sie aber, dann kann sie sagen, ohne Schätzung alles
genau. Zurück. Richtig.
Auch die Krankenkassenbeiträge.
Genau. Okay, gut. Nächste Änderung ist der Paragraph 5. Das sind die
Vorrangigen
Leistungen. Das war das Wort, was ich suchte. Der ist auch verschärft worden. Genau, ich lese den einfach wieder vor und erkläre dann, worum es geht. Stellen Leistungsberechtigte trotz Aufforderung einen erforderlichen Antrag auf Leistung eines anderen Trägers nicht, können die Leistungsträger nach diesem Buch den Antrag stellen, sowie Rechtsbehilfe und Rechtsmittel einlegen. Das war früher auch schon so. Also ich habe den ganzen Paragraphen abgedruckt und das, was so ein bisschen grauer ist, was man nicht erkennen kann, sind die neuen Sachen, also ab Satz 3. Der Ablauf von Fristen, die ohne Verschulden der Leistungsträger nach diesem Buch verstrichen sind, wirkt nicht gegen die Leistungsträger nach diesem Buch, dies gilt, bla bla bla, Satz 3. Wird eine Leistung aufgrund eines Antrages nach Satz 1 von einem anderen Träger nach § 66 des ersten Buches bestandskräftig entzogen oder versagt, sind die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach diesem Buch ganz oder teilweise so lange zu entziehen oder zu versagen, bis die leistungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung nach den Paragraphen 60 bis 64 des ersten Buches gegenüber dem anderen Träger nachgekommen ist.
Ich erkläre es dann.
Eine Entziehung oder Versagung nach Satz 3 ist nur möglich, wenn die leistungsberechtigte Person vom zuständigen Leistungsträger nach diesem Buch zuvor schriftlich auf diese Folgen hingewiesen wurde. Wird die Mitwirkung gegenüber dem anderen Träger nachgeholt, ist die Versagung oder Entziehung rückwirkend aufzuheben. Die Sätze 3 bis 5 gelten nicht für die vorzeitige Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters. Also worum es geht, diese 60 bis 64 und der 66, das sind die Mitwirkungsparagraphen. Also, das Jobcenter stellt, weil du nicht mitarbeitest, bei einem anderen Träger einen Antrag auf eine Leistung, und du willst diese Leistung aber aus irgendwelchen Gründen gar nicht. Also deshalb stellen die dann den Antrag für dich, weil du willst da nicht mitarbeiten. Dann,
was sind das zum Beispiel für Träger?
Also der Klassiker wäre jetzt eben die Rente, die ist jetzt hier nur in diesem Fall ausgeschlossen. Aber nehmen wir mal die Rente, weil das ist deshalb, warum alle so Sorge hatten wegen diesem Ding. Die versuchen einen ja immer ab einem gewissen Alter in die Rente zu drücken. Und dann ist es so, dass die können dann im Notfall eben auch den Rentenantrag für dich stellen. Das dürfen sie schon nach diesem Gesetz. Aber vielleicht braucht die Rente ja noch irgendwelche Unterlagen von dir, damit sie dir überhaupt eine Rente bewilligen können. Das heißt, die schreiben dich dann an und sagen, wir brauchen noch XYZ-Papiere, damit wir das sehr endgültig, damit wir überhaupt Bescheid erlassen können. Wenn du die nicht beibringst, dann kriegst du einen Versagungsbescheid. Die kriegen die Rente nicht, weil sie halt unsere Unterlagen XYZ nicht eingereicht haben. Das Problem war, sozusagen aus Jobcenter-Perspektive war das Problem, Jetzt wollten wir den bestimmt in die Rente abschieben, der arbeitet da aber nicht mit. Jetzt müssen wir den die ganze Zeit immer noch Hartz IV zahlen. Und jetzt ist es so, dass wenn du da nicht mitarbeitest, dann sagen die einfach, okay, in der Höhe, die wir die Leistung da erwartet hätten, zahlen wir dir kein Hartz IV mehr. Also entweder teilweise oder vollständig kein Hartz IV. Du beantragst keinen Unterhaltsvorschuss, weil du nicht willst, dass der Vater des Kindes dann wiederum angeschrieben wird, damit der nicht Unterhaltsleistungen zahlt. Und du arbeitest da nicht mit, dann würde dir die Unterhaltsvorschussstelle eben das Geld nicht bewilligen und das Jobcenter würde dir aber noch voll das Hartz IV geben. Und jetzt nach dieser Regelung könnten sie dann den Anteil Unterhaltsvorschuss sozusagen dir verweigern, und zwar komplett. Das ist also auch relativ heftig, weil man dann unter Umständen sozusagen, kommt eben die Leistung an, da sehr nackig dann sein kann und gar kein Geld hat.
Meine Frage, was ist mit diesem, du kennst es ja ziemlich sicher, das Bundesverfassungsurteil 2010, dieser Notiz 137, wo es ja heißt, Existenzminimum muss stets gewährleistet sein.
Nee, da steht, aus migrationspolitischen Erwägungen darf das Existenzminimum nicht verweigert werden.
Steht auch stets, muss stets zur Verfügung gestellt werden.
Ja, genau. Also das hier.
Also gilt es noch oder gilt es eigentlich nicht mehr?
Naja, das ist die Frage sozusagen so. Das ist halt nicht auf diesen Fall geschrieben. Das BSG hat gerade eine neue Entscheidung getroffen. Im Asylbewerberleistungsrecht. Im Asylbewerberleistungsrecht ist es so, dass für Personen, die nicht an dem sozusagen bei denen festgestellt wurde, die haben eigentlich kein Aufenthaltsrecht und sind deshalb sozusagen haben das Land zu verlassen, verhindern aber die Ausreise, indem sie zum Beispiel ihren Pass nicht herausgeben. Die können sozusagen unter das Existenzminimum gedrückt werden, aus mangelnder Mitwirkung. Sozusagen so ein bisschen die Konstruktion. Ja, die könnten das, wenn sie den Pass geben würden, kein Problem, dann würden sie bis zur Abschiebung vollen Betrag erhalten. Und mit dieser Mitwirkungskonstruktion, sozusagen sagen sie, das ist voll im Einklang mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und das würden die dann auch hierzu erzählen. Ob das Bundesverfassungsgericht das dann noch so sieht, das wird man mal sehen, aber das ist jetzt die, sozusagen die, wie man das der Pressemitteilung entnehmen konnte, wie das argumentiert wurde, ist von letzter oder vorletzter Woche. Genau, also.
Damit argumentiert ja auch viel Jahre immer, ne? Wie sie auch sagt, das ist sanktionsrechtlich, verfassungswidrig und so weiter. Mir macht es einen Eindruck, das ist eigentlich alles schon so, alles, was wir gesagt haben, trotzdem läuft nicht alles eine andere Richtung.
Ja, also wie gesagt,
Ich würde vorschlagen, dass wir so ein bisschen die Fragen vielleicht am Ende des Vortrags dann stellen, damit es dann nicht so total zerfasert und du deinen Vortrag erstmal vielleicht zu Ende machen kannst und dann haben alle vielleicht dann mehr Chance, dann in die Diskussion einzugreifen.
Okay. Gut. Also ich glaube, bis zu dem jetzigen Punkt war das, glaube ich, aber noch ganz gut, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, wohin das so alles führt. Genau. Jetzt kommen wir zu der krassesten Neuänderung meiner Meinung nach, die so unscheinbar aussieht. Das ist der Paragraph 34. Wenn ich gerade gesagt hatte, dass dass es mit der Zwangsverrentung also dass man da nicht so gut gezwungen werden kann, dass das sozusagen herausgenommen wurde, mit diesem Paragraphen kann man das auch insofern, wenn man sich für die Problematik interessiert, das ist interessant. Also, der Paragraph 34, sozialwidriges Verhalten, ist ein Paragraph, der hat viele, viele Jahre ein Schattendasein geführt. Es gibt so eine Handvoll Entscheidungen, wo das Jobcenter irgendwas als sozialwidrig angenommen hat, was so gar nicht dahin passte und so. Und es waren so, das war wirklich ein Exotenparagraf. Das hat sich jetzt schon geändert. Also der Paragraph sagt, es ist so, nur der letzte Satz, der so ein bisschen hellgrauer ist, der ist neu, alles andere ist alt. Ich lese es mal vor. Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres vorsätzlich oder grob fahrlässig die Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen nach diesem Buch an sich oder an Personen, die mit ihr oder ihm in einer Bedarfsgemeinschaft leben, ohne wichtigen Grund herbeigeführt hat, ist zum Ersatz der deswegen erbrachten Geld- und Sachleistungen verpflichtet. Und jetzt kommt die Neuerung. Als Herbeiführung im Sinne des Satzes 1 gilt auch, wenn die Hilfebedürftigkeit erhöht, aufrechterhalten oder nicht verringert wurde. Hier kann man so richtig mal sehen, wie eine Gesetzesänderung einfach so eine krasse Lüge ist. Also der Gesetzgeber lügt hier. Er sagt, herbeiführen im Sinne ist dieses und jenes. Die sagen, ja, sozusagen, die ändern nicht den Wortlaut von dem ersten Satz, sondern sagen, unter dem Wort herbeiführen verstehen wir noch ganz viele andere Fälle. Und eigentlich haben wir das auch immer schon so gemeint. Das ist sozusagen das, was damit impliziert wird. Hat sich auch irgendein cleveres Jobcenter ausgedacht. Hat nämlich dann die hatten so eine Frage, wo es auf dieses Herbeiführen ankam und hatte gesagt, ja, aber nach der Gesetzesänderung heißt doch Herbeiführung all dieses. Das ist doch gar keine richtige Gesetzesänderung, sondern nur so eine Klarstellung. Und da hat das BSC jetzt gesagt, nee, nur weil der Gesetzgeber das so merkwürdig formuliert hat, ist das trotzdem eine Gesetzesänderung. Weil Herbeiführen ist gefälligst noch Herbeiführen und Herbeiführen ist was anderes als Aufrechterhalten. Das sind einfach laut Duden zwei verschiedene Paar Schuhe. Die haben tatsächlich dann mit dem Wörterbuch argumentiert, dass das irgendwie nicht geht. Okay, so weit zu dem lustigen Teil. Worum geht es überhaupt? Es gibt jetzt auch dazu fachliche Hinweise und ich lese einfach die Beispiele daraus hervor. Dann wird das, glaube ich, sehr schnell deutlich. Beispiele. Ein Ersatzanspruch kann beispielsweise in nachstehenden beschriebenen Fallkonstellationen auch neben einer Sanktion bestehen. Einem Berufskraftfahrer wird infolge einer besonders schweren Verletzung der Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr, zum Beispiel Trunkenheit am Steuer, die Fahrerlaubnis entzogen. Er verliert aus diesem Grunde seinen Arbeitsplatz, sodass die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erbracht werden müssen. Sozialwidrigkeit ist gegeben, denn ein Berufskraftfahrer muss damit rechnen, infolge einer Trunkenheitsfahrt seinen Arbeitsplatz zu verlieren und, sofern keine anderweitigen ausreichenden Erwerbsmöglichkeiten bestehen, bedürftig zu werden. Das heißt, er hat also seine Bedürftigkeit vorsätzlich oder fahrlässig selbst herbeigeführt und ist nun zum Ersatz aller Sozialleistungen verpflichtet, die er vom Jobcenter erhält. Und erhält sozusagen, wenn er weiterhin auf Sozialleistungen angewiesen ist, erhält er diese nur noch als Darlehen. Als Darlehen. Für einen unbestimmt langen Zeitraum. Gut, das ist ein Fall, der wurde tatsächlich von irgendeinem Sozialgericht so ausgeurteilt. Gehen wir zu den nächsten Fällen. Das sind 9 Stück, aber trotzdem sind sie los. Ein Arbeitnehmer kündigt seinen festen Arbeitsplatz ohne wichtigen Grund. Durch die Agentur für Arbeit wird eine Sperrzeit festgesetzt. Für die Dauer der Sperrzeit wird Arbeitslosengeld 2 beantragt. Ist sozialwidrig, muss er zurückzahlen. Eine Antragstellerin hat ihr Vermögen verschenkt oder vergeudet. Die Leistungen sind im Regelfall für denjenigen Zeitraum zu erstatten, für den wegen des Vermögens keine Leistung zugestanden hätten. Wegen gewalttätigen Verhaltens des Ehemanns ist die Ehefrau gezwungen, die gemeinsame Wohnung zu verlassen, wodurch Hilfebedürftigkeit eintritt. Vom Verursacher sind die an die Ehefrau seit dem Ausscheiden aus der Bedarfsgemeinschaft gezahlten Leistungen zu erstatten und als Entschuldigung zu prüfen. Die Weigerung einer Mutter eines nicht ehelichen Kindes, den Vater zu benennen, kann im Einzelfall sozialwidrig sein. Hierbei ist die Abwägung der Interessen der Mutter und des Kindes einerseits und der der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler andererseits vorzunehmen, wobei entsprechende Gesichtspunkte von der Mutter vorgetragen werden müssen. Sohn ist es nicht sozialwidrig, den Vater nicht zu nennen, wenn mit Gefahr für das Leben der Mutter oder des Kindes zu rechnen ist. Also die Aufgabe eines Berufes, um sich weiterzubilden, kann sozialwidrig sein, sofern und solange beispielsweise keine konkrete Aussicht auf einen Anschlussarbeitsplatz besteht und deshalb eine Sperrzeit eingetreten ist. Hier kommt es auf die besonderen Umstände des Einzelfalles an. Sinnlos. Der Leistungsberechtigte kommt einer Verpflichtung nach 12a vorrangige Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen und die dafür erforderlichen Anträge zu stellen nicht nach. Es tritt keine Ersatzpflicht ein, weil das Jobcenter den Antrag auf die vorrangige Leistung selber stellen könnte, das hatten wir vorhin. Dies wäre das mildere Mittel im Verhältnis zum Eintritt einer Ersatzpflicht und daher vorrangig. Aber, wir haben ja gesehen, bei der Rente wird es schwierig und deshalb könnte man den hier übernehmen. Wird während des Leistungsbezuges eine nicht bedarfsdeckende Beschäftigung ohne wichtigen Grund aufgegeben, kann ein Ersatzanspruch wegen der erhöhten Leistungszahlungen geltend gemacht werden. Neuntens, ein Leistungsberechtigter lehnt die Aufnahme einer Beschäftigung ohne wichtigen Grund ab und bleibt hilfebedürftig. Den lese ich mal vor, oder? Ein Leistungsberechtigter lehnt die Aufnahme einer Beschäftigung ohne wichtigen Grund ab und bleibt hilfebedürftig. Also wenn ihr demnächst sozusagen ein Stellenangebot vom Jobcenter bekommt, auf das ihr nicht reagiert, könnte das sozialwidrig sein. Das ist das, was dieser Satz sagt. Genau. Also wir haben jetzt sozusagen neben dem Sanktionsapparat sozusagen noch ein neues Institut kreiert, mit dem man die Leute während des Bezuges sozusagen drangsalieren kann. Und das ist eben diese Ersatzpflicht wegen sozialwidrigen Verhalten. Und die ist im Gegensatz zu Sanktionen eben unbeschränkt. Das Problem wird natürlich immer in der sozusagen Kausalität und Beweisgeschichte liegen, dass das Jobcenter das auch nachweisen muss. Also das muss nachweisen, dass du tatsächlich dann auch auf jeden Fall diesen Job bekommen hättest. Was häufig schwierig sein dürfte, dass das hundertprozentig geklappt hätte. Aber für, ne, wenn man hat halt irgendeinen kleinen Job und man denkt sich, das, man hört den sozusagen auf, weil es nervt oder so, und dann denkt man sich, ey, ich nehme echt lieber 3 Monate Sanktionen in Kauf, als diesen Mist weiterzumachen, wenn es auch nur 400 Euro sind, dann ist eben da anteilig, wäre das dann, würde das dann nur noch als Darlehen gewährt werden. Genau. Und es ist jetzt in der Praxis so, dass also jeder, der seinen Job aufgibt und deshalb zum Beispiel also nicht nur die Ausstocker, sondern die, die dann auch eben von der eine Sperrzeit bei der Arbeitsagentur haben, nicht nur eben die Sanktionen bekommen beim Jobcenter, das haben sie immer schon bekommen, sondern auch gleich den Brief dazu zum sozialen Verhalten. Genau, und dazu auch eine Geschichte, auch von meinem depressiven Mandanten, der hat, den erwischt es gerade hart, der hat einen Job gehabt und da ist ihm in der Probezeit gekündigt worden. Dann hat das Jobcenter den Arbeitgeber angeschrieben, warum denn? Und dann, ja, hätte sich nicht an Anweisungen gehalten. Dann haben die geschrieben, ja, hier Sanktionen, weil du hättest ja wissen müssen, wenn du dann den Anweisungen nicht folgst oder so, das ist vertragswidrig und deshalb wird der Job gekündigt und Ersatzansprüche wegen sozialwidrigen Verhaltens. Genau, also man versteht, warum der keine Post mehr öffnet. Also auch in so einer Konstellation, ja, also wo richtig so, das war sogar noch vor der Gesetzesänderung, aber da sind sie so aufmerksam geworden auf diesen tollen Paragraphen, dass man damit alles anstellen kann. Genau. Oder ein anderer, da war so, da wurde ihm beim Einstellungsgespräch eben gesagt, hier, jetzt für eine Zeit lang arbeiten Sie so und so viel und dann wird das geändert und dann wurde beim nächsten, nach ein paar Monaten gesagt, nee, wir haben das jetzt ganz anders vor, Sie müssen noch mehr arbeiten und die gesagt, also, ihr haltet euch an keine Absprachen und so weiter und das wird halt mit uns nicht. Nehmen wir Sperrzeit in Kauf, kündigen den Job, haben sie auch gesagt, ja, also, da haben sie ihre Hilfebedürftigkeit sozusagen herbeigeführt und das müssen sie alles ersetzen. Genau. Diese Sozialwidrigkeit die steht in dem, was ich da gerade vorgelesen habe, also wenn ihr auf den Zettel schaut, das Wort kommt ja da gar nicht vor. Aber nach der Rechtsprechung sozusagen wird es angenommen, dass es eben so etwas, so ein spezielles, vorwerfbares Verhalten braucht und dass das eigentlich auch nur in Ausnahmefällen der Fall sein soll. Und dass es so ein, sie nennen das also ein quasi deliktischer Anspruch ist. Aber das Jobcenter macht das jetzt sozusagen bei all diesen Fällen, prüfen das nicht mehr individuell, sondern schauen erstmal, was sie dann dazu nicht bekommen. Und genau. Wenn man jetzt mal so in die Rechtsprechung guckt, was ist überhaupt dieses sozialwidrige Verhalten? Habe ich ja gesagt, vor zwei Wochen oder so hat das BSG da was entschieden, da steht leider gar nichts zu drin. Die haben sich nur mit dem Herbeiführen beschäftigt und nicht mit dem sozialwidrigen Verhalten. Obwohl das systematisch vermutlich falsch ist, aber keine Ahnung. Aber andererseits ist ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, also wer will das schon wissen? Also muss man noch weiter zurückgehen in die Rechtsprechung und man wird dann erst so, also wenn man jetzt so Adjektive sucht, sozusagen, was muss da konkret sozusagen passieren, wird man dann erst 1976 fündig vom Bundesverwaltungsgericht. Und da atmet also noch schwer der postnarzistische Geist, also nämlich also die Verschwendungssüchtigen und Arbeitsscheuen, die also so pathologisierend, aber das ist auch pathologisierend gemeint, sozusagen, sind zusätzlich dann verpflichtet. Aber sie gehen davon aus, dass es also ein verschwindend geringer Prozentsatz ist von Leuten. Und man sieht jetzt sozusagen von der Entwicklung 1976 bis heute, dass sozusagen dieses Bild, dieses arbeitsscheuen Arbeitslosen, was man da noch sozusagen als eine marginale Figur ansah, jetzt sozusagen umstandslos durchgeht, sondern das ist sozusagen das, was sie jetzt annehmen, was der Arbeitslose eben ist. Und machen sie das jetzt so allgemein. Genau, das ist sozusagen, sie nennen es halt heutzutage nicht mehr Arbeitsscheu, sondern sozialwidrig. Das ist so eine, ja, vielleicht auch so ein Beispiel sozusagen für bundesdeutsche Entnazifizierung oder so. Genau, aber jedenfalls ne, haben wir da so eine Verallgemeinerung drin, die uns, glaube ich, sehr viel sagt über diese Änderung, diese Sozialstaat, die wir so miterleben durften.
Das ist doch rassistisch gemeint. Wenn Leute einfach so mit so einem Nazi-Paragrafen ausgegrenzt werden, ist doch Rassismus.
Ja, den haben sie ja deshalb, verwenden wir auch keine Nazi-Sprache mehr. Genau. Was durch all diese Dinge sozusagen so ausgelöst wird, oder was sozusagen, also ne, wir hatten das schon mit den Sanktionen, ist, dass die innere sozusagen Segmentierung oder Differenzierung sozusagen der Arbeitslosen immer weiter vorgenommen wird. Ne? Es gibt also die guten Arbeitslosen, es gibt die bösen Arbeitslosen, das hatten wir eh schon so mit ALG 1 und ALG 2, dass diese ALG 2-Empfänger, die muss man halt mehr drangsalieren, weil die so faul sind, wird jetzt sozusagen noch weiter differenziert. Also das ist ja eh beim Jobcenter so üblich. Ne? Da wird gesagt, ja, sie gehören ja nicht zu unseren eigentlichen Klientel, sie sind ja eigentlich eher so. Oder wenn nichts mehr ist, dann sind ja immerhin kein Pole und der Pole ist immerhin kein Rumäne und der Rumäne ist immerhin kein Flüchtling. Und so geht es ja immer weiter, also sozusagen diese Differenzierung und Aufspaltung, Individualisierung, mit dem man da jedes Mal sozusagen konfrontiert ist. Haben wir hier auch wieder so ein Beispiel dafür, wie so eine... Ne? Sozialwidrig sozusagen hier so ein Stigmatisierungselement da ist. Und eben, es ist nicht rein sozusagen, ja, ist mir doch scheißegal, ob ich jetzt sozialwidrig bin oder nicht, sondern dadurch, dass ich durch mein sozialwidriges Verhalten für eine unbestimmte Zeit Sachen, das Geld kriege ich ja jetzt nur noch auf Pump, ich muss das ja zurückzahlen, bin ich vielleicht mein Leben lang total verschuldet. Ja, also sozusagen der normale Sozialstaatsbürger sozusagen kriegt seine Leistung noch so und die anderen sollen es jetzt auf Pump bekommen, weil sie sich jetzt sozialwürdig verhalten haben. Wie gesagt, da ist das Urteil interessant, was dann mal daraus gemacht wird, aber das ist jetzt das Modell, dass ne, wer sich sozialwürdig verhalten hat, der kriegt, wird zurückgefordert und wenn wir ihm die Leistung nicht verweigern können, dann kriegt er sie nur noch als Darlehen. Das heißt, hier wird dann tatsächlich nochmal so nochmal eine Unterschichtung vorgenommen, sozusagen nochmal sozial deklassiertere Gruppen, die dann wiederum Druck auf die anderen ausüben sollen, dass es immer noch einen Weg und eins unten drunter gibt. Das ist schon, ja, schon eine erhebliche Änderung und wird auf jeden Fall noch irgendwie zu Konflikten und Rechtsprechung führen, aber es ist eben auch politisch interessant, dass hier nochmal so eine Idee ist, wir verwandeln so eine Sozialstaatsleistung in eine Kreditleistung um. Bucht das Jobcenter wahrscheinlich auch vollkommen anders. Ja, ich weiß nicht, verkaufen die dann nachher das dann? Das ist ja toll, oder? Naja, wie gesagt, es kommt halt, also ich hatte dieses Beispiel, da sagt der Arbeitgeber, der hat sich halt an irgendwie Absprachen nicht gehalten und sagen, ja, tja, hättest ja wissen müssen, dann verlierst du deinen Job und dann wärst du nicht bei uns und deshalb wollen wir das Geld.
Das ist ja auch eine Kooperation zwischen den Arbeitgebern.
Die Arbeitgeber schreiben ja meistens irgendwas, ja? Die müssen ja irgendwas schreiben, warum sie Leute gekündigt haben. Schreiben sie halt sowas. Und das Jobcenter nutzt es dann halt so für ihre Zwecke.
Ja, und das liegt dann an dir, dich wehren zu können.
Genau. Ja, ganz brav, gleich.
Aber wir sollen das, wann sollen wir das zurückzahlen?
Ja, genau. Genau. Die hoffen halt, dass du sozusagen dadurch so stark engagiert bist, dass du dann das irgendwann lässt. Oder sie gehen davon aus, es gibt dann irgendwann so einen Ausschuss von Leuten, die es halt nicht packen, aber die sind dann immerhin als warnendes Beispiel für die anderen oder so. Aber es gibt keinerlei Überlegung zu.
Ja, die kriegen doch ihr Geld, oder? Die vom Jobcenter kriegen das Geld von der CDU, ne?
Also ich glaube schon. Also ich glaube, die kriegen das direkt von der Nein. Also das
von der
ja. Genau. Genau, und jedenfalls, also was man daran sieht, ist, dass, also was ich daran noch interessant finde, ist halt diese innere Segmentierung und Spaltung, die da stattfindet und dass es eben so eine Form von Klassenbildung eben ist, die nicht nur rein ökonomisch ist, sondern eben auch immer moralisch abläuft und dass es eh so eine Moralisierung des Sozialstaates, wie wir mit Hartz IV schon erlebt haben, sozusagen hier sozusagen innerhalb dieses Pfades sozusagen weiter verstärkt wird und dass das sozusagen ein schönes Beispiel ist für wohlfahrtsstaatlich indizierte Klassenbildung. Genau, und was man dagegen tun kann, wie der Klassenkampf da aussieht, das kommt jetzt.
Ja, dann lukt's. Ich bin Christoph von Basta und das ist ganz komisch, durch ein Mikro zu gehen. Könnt ihr mich verstehen, ja?
Ja.
Okay. Neben mir sitzt Gerd und der wird mich unterstützen, wenn ich Quatsch erzähle oder nicht ausreichende Sachen erzähle oder deswegen. Genau, also ich bin von Basta, von der Erwerbsloseninitiative, die meisten kennen uns auch oder waren sogar schon bei uns in der Beratung, von daher muss ich da glaube ich nicht ganz so viel sagen, was wir machen, aber der Aufhänger von heute Abend war ja auch, genau, du hast jetzt das mit dem sozialwidrigen Verhalten erzählt und unser Part ist so ein bisschen der Widerstand, den man dagegen leisten kann, abgesehen von so einer rechtlichen Auseinandersetzung. Ja, letztlich kommen die Leute zu uns in die Beratung mit genau diesem Problem und wir hatten das jetzt noch nicht so oft mit dem sozialwidrigen Verhalten. Wir hatten das auch jetzt noch nicht, dass Leute wegen ihrer EKS irgendwelche Rückforderungen bekommen hatten, aber was wir halt haben, ist einfach so der Regelbetrieb vom Jobcenter. Also die Menschen kommen und kriegen Briefe, können damit nichts anfangen und unsere Idee ist dabei, zum einen versuchen wir eine ganz konkrete Hilfestellung zu leisten, also wir gehen mit den Leuten die Papiere durch, wir versuchen da irgendwie einen Plan zu entwickeln, gucken, was die Leute tatsächlich möchten in dem Moment und vor allen Dingen versuchen wir dem Ganzen eine politische Dimension zu geben. Also wir sagen, dieses ganze System Hartz IV, Jobcenter, das hat eine Funktion in dieser Gesellschaft, es geht darum, Menschen nach unten zu drücken, es geht darum, uns von den arbeitenden Menschen auch abzuspalten, beziehungsweise auch Druck auf die Leute zu machen, die gerade noch in Jobs sind. Und das ist halt so die Hauptfunktion von diesem Hartz-Gesetz gewesen, als es damals eingeführt wurde. Eben genau den Druck auf die arbeitende Bevölkerung zu erhöhen und gleichzeitig halt die Stigmatisierung von Menschen, die in Erwerbslosigkeit sind. Unsere Idee dazu war, und das haben schon viele Menschen vor uns gemacht, also eine Erwerbsloseninitiative zu gründen, das heißt halt eine Beratung anzubieten und vielleicht auch mit Leuten zum Amt zu gehen. Und was wir so über die Jahre dann herausgestellt haben oder festgestellt haben, was halt fehlt, ist eine konkrete, vielleicht eine konkrete Organisierung an diesem Objekt Jobcenter, weil früher waren die Leute, sind in die Fabrik gegangen zum Arbeiten, früher hatten die Leute Nachbarschaften, in denen man sich organisiert hatte. Heute ist das alles sehr vereinzelt und was ganz viele Menschen verbindet in dem Land ist allerdings, dass sie zusammen zum Jobcenter gehen und dann zusammen in der Schlange stehen und da zusammen ihre Anträge abgeben, obwohl sie sich gegenseitig dann trotzdem nicht kennen. Unsere Idee dabei ist, dass man das alles so ein bisschen zusammenbringt und so eine Art eine Lebenswelt schafft von den Menschen, also mit den Menschen zusammen und zu sagen so, ja, wir sind alle beim Jobcenter so und das ist auch okay und heutzutage nennt man das dann sozialwidrig wahrscheinlich, wenn man die Menschen darin ermutigt, auch dabei zu bleiben und nicht den letzten Blödsinnsjob anzunehmen, den man jetzt übergeholfen bekommt. So, das ist so ein bisschen die Grundidee, die wir da haben. Wie wir das jetzt umsetzen ist, also wir haben dreimal die Woche eben die Beratungszeiten. Und wir haben aber auch ein gemeinsames Plenum, was immer montags stattfindet, wo alle Leute eingeladen sind, vorbeizukommen, wo wir dann versuchen, so eine politische Richtung uns zu geben, was manchmal sehr schwer ist und wo wir auch immer wieder in neuen Findungsprozessen drin sind, weil was wir feststellen ist halt, dass tendenziell immer mehr Menschen zu uns kommen, also wir wachsen schon als Gruppe und das ist auch vielleicht eine neue Erfahrung, wenn man in den letzten Jahren linken Gruppen unterwegs war, dass das eigentlich sehr ungewöhnlich ist, dass da tendenziell neue Menschen dazukommen und dass man auch mehr wird und neue Gesichter am Tisch sieht. Das ist positiv, das macht total viel Spaß, das zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine große Herausforderung, weil es eben genau eine Anforderung an eine Gruppe stellt, die die meisten von uns halt so bis jetzt auch nie gewohnt waren. Also das heißt halt, wir müssen Entscheidungsfindungen für uns entwickeln, die halt auch dazu dienen, dass halt neue Leute einsteigen können, dass wir halt nicht so ein Expertenwissen herausbilden und total abschreckend auf neue Leute ist. Das ist ja jede Woche eine neue Herausforderung. Ihr könnt gerne mal vorbeikommen und uns dabei unterstützen. Wir freuen uns. Ansonsten, was für uns sehr wichtig ist und was vielleicht auch, ihr habt das vorhin gesagt, mit dem revolutionären Organizing, also was der Begriff, den werde ich heute Abend nicht füllen können, zufriedenstellend wahrscheinlich.
Transformatives heißt es.
Ja, genau, wir nennen das jetzt auch transformatives Organizing. Das macht sich in der wissenschaftlichen Literatur wahrscheinlich besser, wobei das revolutionär natürlich fetziger klingt. Genau, also was wir machen, ist eine Abgrenzung zu dem Community Organizing. Ich weiß nicht, inwieweit euch das ein Begriff ist. Also das kommt aus der sozialen Arbeit, ist jetzt auch schon viele Jahrzehnte erprobt und da geht es sehr viel darum, dass Menschen sich halt um ganz konkretes Problem organisieren. Das funktioniert an den Stellen auch sehr gut, wo das dann auch mit ein bisschen Geld ausgestattet ist und auch konsequent durchgezogen wird. Also es gibt zum Beispiel eine Nachbarschaftssiedlung, in der zum Beispiel ein Kindergarten fehlt. Und jetzt geht es darum, dass man möchte, dass da ein Kindergarten in dieser Nachbarschaftssiedlung entsteht. Und dann wird das quasi als Problem identifiziert und dann gibt es da verschiedene Methoden, wie man daran vorgeht, dass man jetzt Druck auf die Politik ausübt, um am besten Fall am Ende diesen Kindergarten zu bekommen. Und ein Prozess dabei ist halt, dass die Menschen untereinander sich erstmal kennenlernen, dass sie zusammenkommen und dann auch mit konfrontativen Methoden versuchen, diesen Druck auszuüben. So. Was wir nicht machen, ist, uns jetzt nur anhand eines ganz konkreten Problems zu organisieren, oder beziehungsweise es gibt ein konkretes Problem, aber es ist ein bisschen größer angesiedelt und jetzt nicht auf der Ebene vom Jobcenter, sondern man kann es Kapitalismus nennen. Und das ist genau der Unterschied zum Community Organizing, dass es eben darum geht, eine ganz konkrete politische Idee damit einfließen zu lassen und dass man sich um diese politische Idee herum organisiert. Also dass es darum geht, quasi eine politische Alternative zu entwickeln mit den Menschen zusammen und das auf Grundlage von diesem Organisierungsprozess, den es auch schon in der sozialen Arbeit früher gab, der auch schon lange Jahre erprobt ist. Und es gibt da verschiedene Methoden und eine Methode, die wir für uns jetzt in den letzten Jahren angewandt haben, ist immer versuchen, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Und das gelingt mäßig, weil es unglaublich anstrengend ist. aber es ist auf jeden Fall, merkt man, dass das funktioniert. Und zwar läuft es bei uns so ab, dass wir im Anschluss an die Beratung fragen wir alle Menschen, ob sie uns einen Kontakt da lassen können. Wir erklären ihnen ein bisschen, dass wir eine politische Gruppe sind, dass es uns darum geht, hier eine Gegenmacht aufzubauen, ein alternatives System zu entwickeln. Wir erklären ihnen, dass wir verschiedenste Aktionen gemacht haben in der Vergangenheit. Wir sagen, dass es Möglichkeiten gibt, um sich bei uns einzubringen auf ganz verschiedenen Ebenen. Deswegen fragen wir die Menschen, ob sie zum Beispiel etwas gerne machen oder ob sie etwas haben, was sie besonders gut können, was überhaupt nichts mit dem Jobcenter zu tun haben muss. Also das fängt an bei Flyergestalten, Übersetzungen bis hin zu Schweißarbeiten oder ja, irgendeine andere handwerkliche Angelegenheit. So, wir nehmen das alles mit auf und dann versuchen wir zusammen in der Gruppe zu überlegen, was könnten wir denn jetzt als nächstes machen, was wird gerade benötigt, was wäre denn sinnvoll, gucken dann die Liste durch, die wir haben an den Menschen und versuchen dann die Menschen auch konkret dafür dann mit einzuladen. Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, also wir sind gerade, tendenziell sind wir aber gut noch in den Sachen, die man halt auch gewohnt ist zu machen, zum Beispiel jetzt einen Flyer zu gestalten oder mal ein Plakat zu machen oder sowas, das fällt uns sehr leichter, Leute drauf anzusprechen. Gucken wir die Liste durch, schreiben eine E-Mail an die Leute. Im besten Falle, wenn es uns gelingt, rufen wir die Leute auch an, was nochmal eine Stufe anstrengender ist. Und daraus entsteht mit der Zeit dann so ein Stück weit so ein Netz von Menschen, die halt regelmäßig immer wieder bei uns aufschlagen, die Sachen machen, die halt sehen, dass wir nicht nur eine Sozialberatung machen, sondern halt vor allen Dingen auch so eine Art soziales Netz halt bieten, abgesehen jetzt von genau, der Standard-Sachen, die es halt in der linken Szene eh schon gibt, wie Partys oder Bar oder sowas. Also es ist halt nochmal viel mehr, sondern halt so eine Art, ja, so ein bisschen so eine Lebenswelt halt zu schaffen. Das ist so die Grundidee. Wir haben das Gefühl, dass das auf jeden Fall auch ein Stück weit funktioniert. Also wir haben es durchprobiert an Stellen mit Aktionen. Also was wir gemacht hatten, war dieses Sit-In letztes Jahr im Jobcenter. Da gab es ein Problem mit Mietkautionen. Das ist ein bisschen komplizierte Geschichte gewesen. Also im Grunde hat die Jobcenter sich geweigert, Mietkautionen für Menschen zu übernehmen, die Untermietverträge haben. Das hatten wir ein paar Mal bei uns in der Beratung und wir haben uns gedacht, naja, ist blöd, was könnte man machen und so. Gehen wir halt ins Jobcenter. Also weil so viele Möglichkeiten haben wir auch nicht. Haben vorher einen Brief geschrieben, was auf jeden Fall gut war, das zu machen. So, da konnte man vorher schon mal darstellen, worum es eigentlich geht. Und wir haben öfters von Sachbearbeitern gehört, dass es gibt da wohl obskure Anweisungen, aber niemand wollte die uns zeigen. Und alle haben immer gesagt, ja, da gibt es eine Anweisung, aber ja, deswegen können wir jetzt keine Kaution bewilligen. Wir haben dann mit allen Leuten, die auf der Liste waren, versucht, die einzuladen, haben 2 Treffen vorher gemacht, da sind auch relativ viele Leute erschienen. Und im Endeffekt sind wir dann mit, naja, 30, bisschen mehr als 30 Leuten ins Jobcenter gegangen, haben uns dann in die Eingangszone gesetzt und haben gesagt, wir würden jetzt gerne eine Stellungnahme vom Jobcenter dazu haben. Also wir würden jetzt gerne einfach wissen, was ist, gibt es diese Anweisung, wie handhabt ihr das Ganze und vor allen Dingen, uns stinkt es damit. Das hat ziemlich viel Trubel gemacht und ja, es kam dann eine Vertreterin vom Jobcenter runter, hat das dann versucht, uns in einen kleinen Raum zu bitten, dass wir da doch das Gespräch suchen. Gab so die üblichen Strategien, am Ende sind wir dann aus dem Jobcenter rausgegangen, so, weil es lief so ein bisschen auf eine Räumung hinaus, aber wir waren sehr lange drinnen, wir haben mit den Leuten da Beratungen im Jobcenter durchgeführt, also was ganz interessant war, war, dass die dann versucht haben, uns so ein bisschen abzudrängen von den Leuten, die in der Warteschlange stehen. Dann sind dann auch Leute rübergekommen aus der Warteschlange explizit zu uns und haben dann so uns Fragen gestellt und wollten wissen, wie sie jetzt ihren Antrag ausfüllen können, das war eigentlich ziemlich großartig. Genau, und wir sind rausgegangen, es war auch alles ganz harmlos, niemand von uns ist irgendwas passiert, alle waren eigentlich ganz glücklich und haben sich gefreut, dass wir da so lange drinnen bleiben konnten, dass man auch so eine, ja, so eine konfrontative Aktion durchsetzen konnte, obwohl viele dabei waren, die das vorher so nicht gemacht haben. Und im Endeffekt hat das Jobcenter uns dann einen Brief geschrieben, also jemand, Basta Erwerbslosinitiative, einen Brief geschrieben mit, dass das ja alles nicht stimmt und dass sie uns doch bitten, in Zukunft irgendwie die geordneten Wege zu beschreiten und es gibt da keine Anweisung und jeder Einzelfall wird geprüft. Wir haben das jetzt im Nachhinein dann nicht mehr so oft gehabt, also ich habe zumindest niemanden in der Beratung gehabt, der das hatte. Das lag jetzt auf jeden Fall nicht an unserer Aktion, aber wenn die Situation auftaucht, ist es natürlich jetzt total praktisch, dass man dann den Leuten halt sagen kann, ja, das wird ja im Einzelfall geprüft, deswegen verlangen wir jetzt zumindest diese Einzelfallprüfung. Was, wir hätten da bestimmt noch länger dranbleiben können, wir hätten da bestimmt auch noch mal eine Nachfolgeaktion machen können, haben wir an der Stelle nicht geschafft. Aber für uns oder für mich war es in dem Moment auf jeden Fall dieses Gefühl so, ja, es funktioniert, wir können die Leute anrufen, die Leute kommen auch vorbei. Erstaunlicherweise freuen die Leute sich sogar, wenn man sie anruft. Das ist für mich immer wieder irritierend, weil ich auch wirklich nicht gerne telefoniere. Aber wir haben das ganz oft, dass man die Menschen anruft und die sagen, ja, schön, und hier, und bei mir im Jobcenter läuft es gerade so und so, und man überhaupt, man kann mal kurz quatschen. Und das ist ein super positives Gefühl, was man aus so Geschichten rausziehen kann. Und ich glaube, unsere Idee wäre dabei, dass man das so ein bisschen verbreitet, zu sagen, hier, es gibt unglaublich viele Menschen, die haben eigentlich, die haben total den Frust, die sind total angegessen von diesem System so, sind aber jetzt nicht in irgendwelchen Politgruppen unterwegs, fahren jetzt bestimmt auch nicht zum G20-Gipfel oder so, aber kriegen jeden Tag mit, wie beschissen das alles läuft, sind in Minijobs, in prekären Jobs, in Deutschland gibt es mehr als 10 Millionen Menschen, die in irgendwelchen beschissenen Arbeitsverhältnissen stecken. Diese Idee zu sagen, wir versuchen mit den Menschen irgendwie zusammen was zu machen, aber halt auch wirklich mit einer ganz konkreten Idee zu sagen, wir bleiben dran, wir versuchen die Leute zu erreichen und wir versuchen vor allen Dingen auch, ja, wie gesagt, so eine Art soziales Netz mit den Leuten zu erschaffen. Also ich glaube, diese Idee zu verbreitern ist so ein bisschen unser Wunsch, deswegen kommen wir auch immer wieder auf so Veranstaltungen und hoffen, dass es dann irgendwann mehr Erwerbsloseninitiativen in der Stadt gibt oder auch mal eine Arbeitsrechtsberatung, die auch total sinnvoll wäre, dass es sowas in der Art geben würde. Weil wir zum Beispiel auch ganz oft feststellen, dass eben das sehr eng verknüpft ist. Leute kommen zu uns, haben irgendeinen beschissenen Arbeitsvertrag, wissen sie nicht, wie sie rauskommen können. Wenn sie jetzt allerdings kündigen, kriegen sie das Hartz nur noch auf Pump. Also da gibt es so viele Berührungspunkte, die wir irgendwie abdecken könnten, auch als Menschen, die sich gerne politisch engagieren wollen. Deswegen ist es total sinnvoll, sich zu organisieren und am besten revolutionär zu organisieren. Ich glaube, ich würde es relativ kurz halten und wenn ihr Fragen habt, fragt mal lieber. Ich kann nicht so viel erzählen. Und gerne, falls du noch was erzählen willst.
Naja. Also ich sehe da den Akzent ein bisschen anders. Für mich ist es eine gewerkschaftliche Aufgabe für die Reservearmee, für die Lebensbedingungen der Reservearmee. Und wir haben natürlich die angrenzenden Bereiche, also wie gesagt, es kommen jede Menge Aufstocker. Und also wo das Hartz-Paket ja genau die Arbeitsbedingungen verschlechtern sollte, die Leute zu schwächen, die Anspruchshöhe zu senken explizit, ist das genau auch der Punkt zu kontern, dieses ganze Druckpotenzial abzuschwächen und eben gut, also wir können jetzt. Wir sind jedenfalls dauernd in diesen überlappenden Bereichen mit Arbeitsbedingungen, Arbeitsrecht und auf der anderen Seite mit den Wohnbedingungen. Und gut, dabei zugleich, wir sind keine Juristen, wir sind keine Sozialarbeiter. Also beides möchte ich auch nicht sein. Aber es ist ja dann genau, kommt eben mit wüsten Schreiben an, wie, was hat denn das mit mir zu tun? Sehen auch solche Aufforderungen eben Mitwirkungspflichten, die dann heißen, wenn Sie diese Unterlage nicht bringen, ja, die habe ich gar nicht, und meinetwegen der Arbeitgeber gibt mir auch diesen Vertrag raus, und dann entziehen Sie mir die Leistung. Also ein ganz großes Feld, was als Sanktion erlebt wird, und da muss man dann eben auch sortieren. Und wir sagen, es kommen ja auch immer wieder Leute, die also Wochen und Monate lang keine Briefe mehr aufgemacht haben. Sich da erstmal durchzupitzen und also das in Ruhe durchzusprechen, was dann ein Anwalt auch gerne vorbereitet sieht, als dass er das alles in einer halben Stunde herauspuzzeln müsste. Ne? Und andererseits, also dass wir nicht zu Sozialarbeitern werden, dass wir nicht zu Betreuern werden, sondern also nur versuchen zu verhelfen, dass die Leute wieder auf die Füße kommen, um sich wieder wehren zu können. Dies auch eine kleine Anmerkung zum Bußgeld. Es steht immer noch drin, letztendlich leistungserhebliche Punkte nicht angegeben zu haben. Und das läuft natürlich oft genug anders. Also ich hatte einen Vorgang, da hatte jemand, er hätte zu spät gemeldet, dass er im Rahmen eigentlich seines Praktikums einen Arbeitseinsatz hatte für irgendwie was für 70 Euro. Und da das im Freibetragsbereich bleibt, ist es also auch nicht leistungserheblich. Aber der kriegt ein Bußgeld auferlegt und hat da eben widersprochen, dann holen sie ja an, dann geht es vor das Amtsgericht und dann kommen noch ganz andere Kosten dazu. Und also soweit ich da mal was erlebt habe, stellen die Amtsgerichte das aber meistens ein. Auch wenn es etwas höher war, also was ganz leicht passiert hier, hier Betriebskostenerstattung oder Heizkostenerstattung nicht schnell genug gemeldet zu haben, da versuchen sie dann gerne einen Bußgeldfall draus zu machen. Und da gibt es auch teilweise immer schnellere Vorgänge, also jetzt noch selber noch nicht gesehen, aber einer hat erzählt, an Alex, ne, dass Sie haben gestern auf Ihrem Konto diesen Betrag bekommen, den haben Sie noch nicht bei uns gemeldet. Wie die auf dieses Konto gucken konnten, ist mir rätselhaft. Also das dürfte etwas auch datenschutzmäßig problematisch sein. Na gut, ja, das im Moment.
Ich wollte noch ganz kurz was zur Schule sagen, das habe ich nicht vergessen.
Genau, ich hatte jetzt ganz kurz von dieser Aktion erzählt, die wir gemacht haben. Das war also die letzte größere Aktion im Juli letzten Jahres. Was jetzt Anfang des Jahres nochmal war, war die Erwerbslosenschule. Das ist ein Konzept, also das, die Idee dabei ist, dass wir mit den Leuten, die zu uns in die Beratung kommen, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir von denen den Kontakt aufnehmen und auch was ihre Interessenlagen sind, so ein bisschen, was sie gerne machen wollen. Bei dieser Schule, also ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Schule, weil es klingt jetzt auch so streng dann, ging es darum, dass Menschen aus der Beratung halt quasi ein Thema vorbereiten. Also wir haben vorher uns so einen Themenpool überlegt, also wir haben einmal eine E-Mail rumgeschickt und gefragt, wer könnte, würde denn gerne irgendein Thema zu Hartz IV relevant machen, beziehungsweise überhaupt zu was mit was da zu tun haben könnte. Es gab dann verschiedene Vorschläge und daraus ist dann so ein Programm entstanden, was über mehrere Wochen, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen waren es? Vier Wochen. Über vier Wochen lief das Programm dann, jeden Freitag war das abends. Und das war total spannend, weil halt, also manche Leute von euch waren da auch da gewesen und es war dann so, dass die Menschen das halt vorbereitet haben mit Leuten bei uns aus der Gruppe und dann quasi ihr Thema präsentiert haben und dann sind andere Leute auch gekommen und haben dann halt ganz wild mitdiskutiert und es war einfach das Gefühl so, es braucht erstens nicht dieses Expertenwissen, weil alle haben irgendwas, was sie halt auch gerne irgendwie, wo sie super fit drin sind, was sie anderen Leuten mitgeben wollen und auf der anderen Seite aber auch dieses, Leute sind halt auch, suchen auch so etwas, also man, das ist einfach ein positives Erlebnis, wenn man da sitzt auf so einer Veranstaltung und dann halt mit den Leuten zusammen diskutieren kann. Also es waren immer relativ voll die Veranstaltungen gewesen und es war ziemlich beeindruckend. Also ich würde das auf jeden Fall, also das hatten wir jetzt zum zweiten Mal gemacht. Beim ersten Mal war es so, dass wir vorher ein Programm vorgegeben hatten, so ein Stück weit. Also wir hatten da so einen Ablaufplan von ganz grundlegenden Sachen bis hin zu, wie können gesellschaftliche Modelle aussehen, andere Utopien aussehen. Und das ist sehr spannend, das auf so einer Ebene auch zu diskutieren. Und deswegen, genau, würde ich das jetzt noch ganz kurz mit reinhauen, weil das so auch auf jeden Fall was war, was bei uns sehr gut angekommen war. Und ich glaube, es auch so vor allen Dingen nochmal so eine Idee macht von dem, was wir da neben dieser Beratung, die ich jetzt versucht habe, in dem Vortrag sehr kurz zu machen, weil das ist, was die meisten Leute von uns halt auch kennen. Also, dass es eben auch noch so andere Ebenen gibt, die wir versuchen gerade so ein bisschen aufzubauen und wo wir auch immer Leute versuchen einzuladen, da gerne teilhaben zu können. Also, falls jemand gerne irgendwie was machen möchte, kommt gerne vorbei.
Wer sich für die Arbeit des Seminars für angewandte Unsicherheit interessiert und mehr über die Veranstaltungsreihe wissen will, kann die Webseite der Gruppe unter www.unsicherheit.tk finden. Die Veranstaltungsreihe vom letzten Jahr und ein Interview mit und über die Gruppe findet ihr unter aradio.blogsport.de.